So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Nachmittagsveranstaltung im Rahmen des Linux-Tages. Ich freue mich, dass Sie sich hier für diesen Vortrag entschieden haben. Ich möchte vielleicht am Anfang ganz kurz ein paar Worte sagen zum Ablauf. Es ist so, dass die drei Vorträge, die hier nacheinander stattfinden, eigentlich eine Einheit bilden. Wir haben das so geplant, dass wir den Gesamtstoff, um den es hier gehen soll, also Linux-Anwendungen vorzustellen für den Anfänger, für einfache Anwendungszwecke, unter zwei Referenten aufgeteilt haben und auch in mehreren Abschnitten. Und wir werden also versuchen, das in das Zeitraster der Vorträge hier einzupassen. Ob es richtig gelingt, das wird sich herausstellen. Das soll also heißen, dass wir jetzt nicht unbedingt den ersten Vortrag nach einer Stunde genau zu Ende sein wird, sondern entweder fangen wir dann schon mit dem zweiten an oder vorher, oder der erste Teil zieht sich noch bis in den zweiten Vortrag rein. Werden wir sehen. So, fangen wir einfach an. Das Ziel soll sein, dass wir hier in dem ersten Teil versuchen, einen Überblick zu geben über Anwendungssoftware für Linux. Und zwar solche Anwendungssoftware, die man für Alltagszwecke, haben wir es mal hier genannt, benötigen könnte. Das Problem, weshalb man überhaupt darüber reden muss, sind folgende Gründe. Weshalb überhaupt Linux, darüber reden wir natürlich nicht. Ich denke, das wissen Sie selber, deshalb sind Sie nämlich hier. Für einen Anfänger, der also hier seine ersten Kontakte hat mit Linux, oder vielleicht den zweiten und dritten, für den das also noch relativ neu ist und der sich informieren will, was nun unter diesem Schlagwort, was sich da wirklich verbirgt, was er als Nutzer davon hat, ist ja doch die Frage entscheidend, was gibt es da für Software? Dass das Betriebssystem was Schönes ist und dass das für die Informatiker natürlich auch hochinteressant ist, aus mehr theoretischer Sicht, das interessiert Sie wahrscheinlich kaum. Für Sie ist, setze ich jetzt einfach so voraus, entscheidend die Frage, was kann ich dann mit dem Rechner machen? So, und das Problem ist also, dass es gibt für Linux unheimlich viel Anwendungssoftware. Das ist vielen Nutzern gar nicht so bewusst. Wir werden das dann auch nicht zeigen, sondern müssen wir darauf verweisen, wo man solche Sammlungen findet. Dass es sehr viel gibt, widerspricht sich aber auf der anderen Seite mit der Tatsache, dass es nach wie vor eine Art Standards gibt für Linux-Anwendungssoftware. Das soll heißen, wenn Sie mit Windows arbeiten und einen Text schreiben wollen, dann wissen Sie, was Sie dazu für eine Software brauchen. Da gibt es gar keine Diskussion, da gibt es nur eine. Es gibt zwar noch ein paar mehr, aber die spielen eigentlich gar keine Rolle. So, unter Linux ist das nicht so. Da gibt es gegenwärtig verschiedene Softwarepakete unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Funktionalität und unterschiedlichen Randbedingungen, die konkurrieren. Ob das in 10 Jahren auch noch so ist, das kann heute keiner abschätzen. Ob sich eins oder zwei oder mehrere durchsetzen werden oder ob das so offen bleibt, das müssen wir abwarten. So, aber wir leben im Jetzt und haben also das Problem, und Sie als Nutzer eben besonders, da nun irgendwie durchzusehen. Was ist nun wirklich das Beste für mich? Und deshalb wollen wir versuchen, hier die Produkte, die Softwareartikel, die für die Zwecke der Anfangsnutzung, für Alltagszwecke, um das Wort mal hier wieder ins Spiel zu bringen, die da existieren, ein bisschen zu bewerten, um Ihnen ein kleines bisschen Hilfe zu geben, was davon nun vielleicht auch für sie geeignet wäre. So, was braucht der Durchschnittsmensch, der einen Linux-Rechner hat? Er braucht Software für seine Netzdienste. Er braucht einen Webbrowser und noch ein paar andere Dinge. Darüber reden wir hier nicht. Das interessiert hier gar nicht. Sondern wir wollen hier darüber reden, was man unter dem Oberbegriff der Office-Software zusammenfassen könnte. Also Büro-Software. Wobei das mit dem Büro nun nicht im Sinne von Beamten zu sehen ist, sondern die Software für genau diese fünf Punkte. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafikprogramme, Präsentationsgestaltung und noch ein bisschen Sonstiges. Vielleicht ganz kurz, um das ein bisschen genauer zu sagen, was man darunter sich vorstellen soll. Also Textverarbeitung, das ist nun ganz allseits bekannt. Es geht darum, Texte erfassen zu können am Rechner. Diese Texte auf irgendeine Art und Weise mit ganz verschiedenen Möglichkeiten formatiert werden. Textbausteine, Textstrukturen sollen dabei eine Rolle spielen. Dann muss man natürlich Möglichkeit haben, Grafiken einzubinden, Tabellen zu beschreiben. Das mit dem Beschreiben ist also auch sehr ernst zu nehmen. Es geht, um das hier an der Stelle gleich mal loszuwerden, natürlich bei einer ernsthaften Softwareanwendung im Umfeld der Textverarbeitung nicht darum, jetzt eine Tabelle per Hand zu setzen, im Sinne dessen, dass also der Nutzer dort mit der Tabulatortaste und mit irgendwelchen senkrechten Strichzeichen arbeitet. Sondern man muss eigentlich sich prinzipiell bei der Arbeit mit solchen Bürosoftware-Paketen damit auseinandersetzen, dass es notwendig ist, sein Textdokument, was er erzeugen will, anhand der logischen Bausteine zu beschreiben. Und genau diese Beschreibung, dieses deskriptive Layout dem Programm irgendwie zu vermitteln. Das soll also heißen, der Nutzer muss die Möglichkeit haben, dem Rechner, dem Programm zu sagen, ich möchte jetzt eine Tabelle haben. Und dann muss es irgendeine Art Dialog oder sowas geben, wo der Nutzer die Tabelle beschreibt. Das heißt, den Inhalt der Tabelle. Und dann auch noch ein paar Sachen kann, wie das Layout aussehen soll, wie die Tabelle gesetzt wird. Aber er soll also nicht einfach die Tabelle per Hand eintippen im gesamten Bild. So, Erzeugung von mathematischen Formeln ist das gleiche Prinzip. Und zwei Dinge, die bei Textprogrammen, bei der Evaluierung solcher Programme auch immer sehr wichtig sind, ist die Frage der Schnittstellen zu anderen Textformaten. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, gerade wenn Sie unter Linux arbeiten und dann eine Software einsetzen, dann haben Sie leider, oder wie man auch immer will, natürlich immer das Problem, Sie kriegen irgendwoher ein Word-File, was machen Sie damit? So, diese Punkte möchte ich also hier als die Mindestanforderungen an solche Software zur Textverarbeitung bezeichnen und wir werden das dann anhand der Produkte pauschal, nicht so im Einzelnen, betrachten, ob diese Anforderungen erfüllt werden von den Produkten. So, das war die Textverarbeitung. Zweiter Punkt, Tabellenkalkulation, der in einem solchen Office-Paket oder in einer Office-Software notwendig ist. Was brauchen wir hier? Bei Tabellenkalkulation geht man also davon aus, man beschreibt eine Tabelle, die aus n mal m Elementen besteht und in jedem Element kann ich irgendeine Information unterbringen. Und die Tabellenzellen haben unter Umständen auch Beziehungen zueinander. So, das ist für viele einfache Dinge einfach so etwas, dass man dort mal eine Summe über Zahlen bilden kann, über einer Spalte oder sowas. Aber es gibt da auch noch viel kompliziertere Ausdrucksmöglichkeiten, in welcher Art und Weise solche Tabellenelemente miteinander verknüpft werden können. So, in einem solchen Tabellenelement sollen also Informationen verschiedener Typen auftreten können, mindestens Text und Rollen. Ich muss dann solche Formeln bilden können, zum Beispiel zur Summenbildung oder sowas, Prozent ausrechnen. Aber auch sowas wie gewissermaßen Formelausdrücke über Datumsinformationen. Also das aktuelle Datum plus 10 Tage muss wieder irgendein Datum rauskommen. Und solche Dinge müssen auch innerhalb der Tabellenkalkulation funktionieren. So, dann gehört auch dazu eine Möglichkeit, aus diesen verbalen Informationen, den Zahlen insbesondere, grafische Darstellungsmöglichkeiten mir anzeigen zu lassen, automatisch zu generieren. Und auch hier ist die Frage der Schnittstellen zu anderen Dateiformaten sehr wichtig. So, der dritte Kategorie von Software, solche für Grafikzwecke. Ich stelle mir also vor, ich habe eine Software, die mir verschiedene Möglichkeiten bietet, verschiedene Grafikbausteine zusammenzusetzen. Wenn man das dann über eine Reihe von verschiedenen Produkten abstrahiert, dann sieht man, das ist eigentlich immer wieder dasselbe. Ich habe dort Grundelemente, geometrische Figuren, wie Rechtecke, Kreise, Pfeile, Striche und noch so ein bisschen was. Und daraus kann ich, wenn ich hinreichend geschickt bin, mehr oder weniger komplexe Grafiken konstruieren, die dann auch mit Text versehen, mit Zahlen und so weiter. Dann muss ich diese natürlich irgendwie manipulieren können, die Objekte, also skalieren, bewegen, drehen und sowas. Ja, die nächsten zwei Punkte will ich gar nicht weiter erläutern. Und auch hier, und das ist eigentlich, wie man sehen wird, bei jeder sinnvollen und wirkungsvollen Software ganz wichtig, dass man dort Schnittstellen hat zu anderen Programmen. Dass man also eine solche Grafik ausgeben kann in einem Format, und zwar nicht nur in dem Hausformat dieser Software, sondern möglichst in einem allgemeingültigen Format oder in mehreren, die dann auch von anderen Programmen wieder verstanden werden kann. Denn ich will ja die Grafik nicht zum Selbstzweck malen, sondern ich will die beispielsweise in meinem Textdokument einbetten. Also muss ich mich darum kümmern und das vorneweg, dass dann diese Textverarbeitung, mit der ich arbeite, dieses Bild auch wirklich verstehen kann, vom Dateiformat her. Und das möglicherweise eben auch, wenn man es ganz extrem sieht, über die Grenzen von Betriebssystemen hinweg. Also das, was ich unter Linux produziere, möchte ich vielleicht auch unter Windows oder am Macintosh oder sonst irgendwo auch noch benutzen. Die Frage, geht denn das? Das muss ich mir also vorneweg überlegen. So, Präsentation ist dann das vierte Thema. Dabei geht es also um das Erzeugen von Vorträgen in dem Sinne, es war nicht der Rede, sondern früher hat man gesagt, der Folien, die man hier auf den Polylux legt, aber das macht man heute kaum noch, sondern man hat die Folien eben hier digital im Rechner und kann sie an die Wand werfen. So, auch hier sind ein paar funktionelle Anforderungen, die eine Software für diesen Zweck erfüllen muss. Und wir werden das dann auch wieder am Beispiel sehen, was die konkreten Produkte dazu zu bieten haben. So, und noch ein fünfter Punkt, Sonstiges, da habe ich einfach zusammengefasst, was innerhalb solcher Office-Software-Pakete unter Umständen noch auftauchen kann, beziehungsweise auch in der Praxis wirklich auftaucht und was für Nutzer davon interessant ist. Bildbearbeitung ist eigentlich ein Kapitel, was man aus dem Office-Geschäft raushalten sollte, weil das von der Funktionalität her doch ein ganzes Stück weitergeht und für einen Anfänger ohnehin nicht so sehr empfehlenswert ist. Es steht nur hier, weil es eben, wie wir dann sehen werden, fertige Office-Pakete gibt, wo das mit drin steckt. Terminplanung ist allerdings schon ein bisschen wichtiger und auch allgemeingültiger. Also eine Möglichkeit für sich selber einen Kalender zu führen im Rechner, wo man seine Daten unterbringt, seine Termine, wo man aber auch automatisch dann informiert wird über das Eintreffen eines Termins. Also das ist eine Sache, die wir selber in unserer täglichen Arbeit natürlich intensiv nutzen, weil es halt im Zug der Zeit ist, dass man sich immer weniger merken kann. Und den Kalender in der Tasche, den benutzt man auch kaum noch, aber da ich nur ohnehin am ganzen Tag vor der Kiste sitze, ist es schön, dass mein Rechner mich informiert, wenn also in einer Viertelstunde irgendeine Beratung anfängt und dann weiß ich, wo ich hingehen muss. Und das geht alles von alleine. So, und das dritte File-Browser ist auch eine Sache, die mit dem Office-Geschäft nicht so direkt was zu tun hat, aber bei manchen Paketen ist es halt dabei. So, und nun, halt, das war zu weit. Wollen wir eigentlich Folgendes versuchen? Wir wollen zunächst in einer Tabelle versuchen, ein paar Produkte zu nennen und kurz zu bewerten, zu erläutern. Produkte, die für Sie interessant sein sollten, mehr oder weniger, wie wir sehen werden. Und wir werden daran, im Anschluss daran, das hatte ich am Anfang eigentlich vergessen zu sagen, also dann in den zwei nächsten Vorträgen, auf zwei dieser genannten Produkte noch etwas detaillierter eingehen. So, das Ganze ist natürlich eine absolut subjektive Auswahl. Das müssen Sie verstehen, da müssen wir einfach damit leben. Das ist das, was wir zwei uns an der Stelle ausgedacht haben, was unser Kenntnisstand ist. Es kann sein, Sie sagen mir als Zuhörer, es gibt aber doch noch das und das Paket. Können Sie ruhig sagen, sage ich, ja, schön, das war's dann. Ich kenne es vielleicht nicht und insofern kann ich nichts dazu sagen. Wie gesagt, es gibt nicht gerade unendlich, aber es gibt ungeheuer viel. Und es gibt mit Sicherheit für jedes Paket irgendeinen Nutzer. Aber ich denke, wir haben hier doch schon erstmal die erwischt, die einen größeren Rahmen von Nutzern ansprechen sollten und die damit auch eine allgemeinere, breitere Bedeutung haben. So, diese Liste von links, die Sie hier sehen, das sind also alles Sammlungen von Linux-Anwendungssoftware verschiedener Bezeichnungen, verschiedener Autoren. Ich werde jetzt nicht alle entlinken, sondern höchstens mal das erste, weil das ist, was mir auch jetzt am besten gefällt. Gibt es also im Moment weltweit Bestrebungen, schon eine ganze Weile, diese verschiedensten Anwendungen zu sammeln. Möglichst unter verschiedenen Rubriken, wie Sie das hier unten in der Tabelle sehen. Damit eben der Nutzer überhaupt ein bisschen geführt wird in diesen Chaos und darauf hingeleitet wird, was er einsetzen könnte. Diese Sammlungen ändern sich natürlich ständig, werden häufig aktualisiert. Die ist hier vom 27. Dezember 1998, steht dort oben. Das glaube ich aber nicht, dass das so ist, weil die da inhaltlich nämlich viel aktueller ist. Wahrscheinlich haben die Leute nur vergessen, das Datum zu ändern. Und es kann also sein, dass Sie bei diesen Übersichten auf eine stoßen, die eben doch irgendwann mal nicht mehr gepflegt wird und dafür gibt es auf einmal irgendwo auf der Welt eine neue, die dann wieder schöner ist, die aber, auf die man erst wieder stoßen muss. So, Sie werden ja in den Unterlagen für den Linux-Tag auch einen Link haben für diesen Vortrag, wo Sie dann eben diese Links hier praktisch ausprobieren können, wenn Sie das wollen. Ich denke, ich brauche das jetzt hier nicht vorführen. So, bei der Behandlung des Problems Office-Software hat man es mit dieser Frage zu tun. Es gibt nun zwei verschiedene Herangehensweisen. Nämlich, es gibt sogenannte integrierte Pakete, das, was man eigentlich als Office-Paket bezeichnet, und es gibt einzelne Programme, Einzelwerkzeuge, die durchaus für diese Zwecke der Alltagsanwendungen benutzt werden können, die vielleicht genauso geeignet sind, vielleicht sogar besser sind. Und man muss nur diese zwei Herangehensweisen ein bisschen bewerten können. Man kann, also nach meinem Eindruck ist eigentlich, dass sowohl die Vor- als auch die Nachteile sich ausgleichen. Man kann nicht sagen, man sollte doch prinzipiell ein solches integriertes Paket benutzen. Sowas wie MS Office. Natürlich haben diese integrierten Pakete Vorteile. Nämlich, sie haben in der Regel, oder eigentlich immer, ein einheitliches Layout. Also jedes einzelne Werkzeug in diesem Paket sieht vom Layout her gleich aus, wird gleich bedient. Sodass der Nutzer es ein bisschen leichter hat, aber muss sich nicht ständig umgewöhnen, muss nicht ständig wieder was Neues lernen. Und der Austausch von Daten zwischen den Einzelwerkzeugen ist einfach. Da ist eben in dem Paketkonzept gleich mit vorgesehen. Ja, das klingt alles gut, aber der Nachteil der integrierten Pakete oder die Nachteile sind erstens mal, das sind alles Monsterprogramme. Die sind alle riesig groß, sowohl als Programmpaket auf der Festplatte. Sie sind damit, sofern es sich um freie Software handelt, die man sich per Download irgendwo holen kann, natürlich auch extrem schwer holbar, weil das sind mal schnell 100 Megabyte, die man da über die Leitung ziehen muss, was vielleicht nicht so sehr viel Spaß macht. Das geht aber auch bis dahin, dass das Binary, was dann mal ausgeführt wird im Rechner, dass es genauso groß ist, weil da nämlich auch erstmal alles drin stecken muss, in gewissen Rahmen. Und das hat zur Auswirkung, dass dann diese Pakete in der Regel auch ziemliche Probleme haben mit dem Geschwindigkeitsverhalten. Wir werden es dann praktisch sehen. Und auch mit der Stabilität der Software. Je größer ein Programm ist, je komplexer, umso mehr Fehler sind drin. Das ist eigentlich ganz logisch. Insofern, aufgrund dieser drei Argumente, könnte man wieder sagen, die Einzelwerkzeuge sind doch schöner. Aber was nun von diesen zwei Gruppen für Sie wichtiger ist, müssen Sie selber einschätzen. Also ich habe da, muss ich ehrlich sagen, auch keine fertige Meinung. Ich benutze sowohl Dinge aus der einen Gruppe als auch Einzelwerkzeuge genauso. Je nach Anwendungsfall. Wobei das auch ganz persönlich geprägt ist, was man halt irgendwann mal gelernt hat, womit man Erfahrung gesammelt hat über Laufe von Jahren, das benutzt man weiterhin, auch wenn dann der Nachbar sagt, also jetzt gibt es doch das Programm, ist doch viel schöner und es macht doch viel mehr. Kann ich sagen, ja, ist zwar schön, aber ich bin zu faul, das andere erst noch zu lernen, also benutze ich das, was ich kenne, weiter. So, und nun kommen wir zu der Übersicht, was gerade hier drauf. Sie sehen also oben diese fünf Rubriken und Sie sehen, wie man hier unschwer erkennen kann, als erstes jetzt vier integrierte Pakete, die also alle fünf Anwendungsbereiche abdecken. Mehr oder weniger gleich. Und dann unten eine Reihe von Einzelprogrammen. So, nun müssen wir doch wohl oder übel die Dinge mal kurz alle streifen. Und da fangen wir mit dem ersten an. CarOffice. Ich habe versucht, hier die Stichpunkte, die dann zu jeder einzelnen Software stehen, relativ einheitlich zu handhaben, damit Sie es ein bisschen vergleichen können. So, und das Erste, was aus meiner Sicht immer wichtig ist, ist die Frage, ist es eine freie oder eine kommerzielle Software? Linux ist zwar eine offene, freie, kostenlose Software, das heißt aber nicht, dass jede Anwendung auch frei ist und kostenlos. Im Gegenteil, je mehr sich das System Linux als Plattform für den Anwender verbreitet, umso mehr Firmen finden daran Interesse und versuchen, Software zu entwickeln und auch zu verkaufen, damit sie Geld verdienen. So, die Puristen der Rechnernutzung, die reden natürlich davon, sie nennen nur freie Software, was anderes kommt überhaupt nicht in Frage, aber ganz so extrem würde ich es vielleicht doch nicht sehen. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, ob Sie Privatanwender sind zu Hause und das aus Ihrem Portemonnaie bezahlen müssen oder einer, der hier im Hause arbeitet, für den das physisch nichts kostet, weil das irgendwie aus dem Haushaltsbudget geht, was da vielleicht mal an Geld fließen muss. So, CarOffice ist also freie Software. Stammt von dem, aus dem ganzen KDE-Projekt, also der grafischen Oberfläche, die sich nun als einer der zwei Standards für Linux durchgesetzt hat. Das CarOffice ist ein bisschen in Twitter. Es ist kein direktes integriertes Paket, wie es andere gibt, sondern das ist eine Sammlung von verschiedenen Applikationen, die einzeln betrieben werden, sprich auch einzeln aufrufbar sind, einzeln installiert werden können, die aber vom Programmentwurf her so gemacht sind, dass sie eben die Vorteile des Informationsaustausches, des Datenaustausches dort schon vorgesehen haben. So, dieses CarOffice besteht aus 8 Teilen. Ich muss jetzt nicht vorlesen, was dort steht. Ich habe hier zu jedem ein Bildchen, wobei das natürlich bloß ein Window-Dump ist, der nicht allzu viel sagt. Und ich denke, das können wir uns damit auch sparen, hier das alles einzeln anzuklicken. Sie sehen, das geht noch über das hinaus, was ich in der Übersicht am Anfang gezeigt hatte, diese 5 Rubriken von oder 5 Teile, die in einem Office-Software-Paket stecken sollten. Hier ist noch ein kleines bisschen mehr dabei. So, das CarOffice ist eigentlich das System, die Software, die man am ehesten empfehlen sollte, wenn das CarOffice denn überhaupt existieren würde. Denn CarOffice ist bis jetzt nur eine Beta-Software. Es gibt es zwar, aber man kann noch nicht richtig damit arbeiten. Es ist noch in Entwicklung, es ist schon eine ganze Weile Entwicklung, aber es ist halt immer noch nicht fertig. Es ist angekündigt, auch für relativ kurzen Zeitraum, Anfang dieses Jahres, oder sagen wir mal in der ersten Hälfte des Jahres. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es noch nicht in dem Zustand, dass man sagen könnte, das ist es. Ich gehe aber davon aus, dass wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dass es das dann wirklich ist, mit dem man arbeiten sollte. Weil es ist die Software, die für die Oberfläche KDE gemacht worden ist, die also am besten zu der Philosophie von KDE passt. So, setzt natürlich voraus, dass Sie auf Ihrem Linux-Rechner auch mit KDE arbeiten, sonst redet man einander vorbei. Und es ist eine freie Software, sie kostet nichts. Und das, was man so mitgekriegt hat bisher, was die Entwickler dort an Aufwand reingesteckt haben, um dieses Produkt zu erzeugen, das lässt eigentlich vermuten, dass das auch dann so stabil sein wird und funktionell ausgebaut, dass es also wirklich für Office-Zwecke das zumindest eines der besten geeigneten Produkte sein wird. So, insofern habe ich auch noch gar keine eigenen Erfahrungen. Ich habe zwar schon mal versucht, so eine Komponente bei mir lokal zu installieren und zu nutzen, aber man kann dadurch noch keine Aussagen treffen bezüglich der Qualität und so weiter, zumal das eben noch in Entwicklung ist, wie ich sagte. So, und wenn wir jetzt mal KDE verlassen, unsere Konkurrenz gehen zu GNOME, da ist das Bild genauso. Es gibt ein GNOME Office, auch das ist noch in Entwicklung. Da gibt es sogar noch weniger, weil die Entwicklung später angefangen hat als bei CarOffice. ist eigentlich vergleichbar mit dem CarOffice. Auch hier ist das eine Sammlung von einzelnen Applikationen unter einem gemeinsamen Dach, eine Art Holding, die dafür zuständig ist, dass der Datenaustausch zwischen den Programmen gut programmiert ist. Aber die einzelnen Bausteine dieses Office-Paketes sind auch einzeln nutzbar. So, und das Einzige, was wirklich schon sehr intensiv genutzt wird seit einiger Zeit, ist das GIMP. Vielleicht haben Sie selber schon davon gehört oder haben es gesehen. Es wird ja auch hier im Rahmen des Linux-Tages, ich glaube, morgen noch vorgestellt, ausführlicher. Und auch im vergangenen Jahr gab es dazu schon einen Vortrag. So, die anderen Dinge sind also auch mehr oder weniger noch in Entwicklung. Numeric beispielsweise, also die Tabellenkalkulation, ist ein Produkt, was man durchaus schon benutzen kann, was ich selber auch einsetze. Aber man merkt doch immer mal, dass es dort noch Defizite gibt bezüglich Funktionalität. Das hier ein konkretes Beispiel, es mir noch nicht gelungen ist, ein Datum dort einzugeben, eine Datumsinformation in der deutschen Dienstschreibweise, sondern das ist halt eine Software wie viele, die aus Übersee kommt und die Amis schreiben eben das Datum anders hin und damit ist das erstmal so programmiert. Das wird mit Sicherheit in Kürze anders sein, aber gegenwärtig muss man halt mit solchen Einschränkungen noch leben. Und muss auch damit leben, dass so eine Software irgendwann doch einmal auch abstürzen kann. So, also, bis jetzt haben wir noch nicht allzu viel gesehen. Wir haben nur davon geredet, was es geben könnte oder geben wird. Und damit kommen wir jetzt zu einem Produkt namens StarOffice, von dem Sie sicherlich noch alle schon gehört haben. Und das ist nun wirklich das Erste, was es wirklich richtig gibt, mit dem man arbeiten kann und, wenn man so will, eigentlich im Moment auch arbeiten müsste, mangels Alternative. Denn das ist das Produkt, das gegenwärtig den reifsten Eindruck macht im Vergleich zu den anderen Konkurrenten, womit man wirklich praktisch arbeiten kann. Natürlich, StarOffice ist eine kommerzielle Software. Das heißt, sie ist nicht durch eine freie Entwicklergemeinschaft im Internet entstanden, sondern innerhalb einer Firma, StarDivision, die mittlerweile zusammengehört. Kommerzielle Software heißt nicht, dass es was kostet. Das müssen Sie bitte sowieso als Anwender immer klar auseinanderhalten. Kosten- und Lizenzrechte sind ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Kommerziell heißt nur, dass die Rechte an dieser Software in dem Fall einer kommerziellen Firma Sun gehören und nicht einer losen Gruppe von unabhängigen Entwicklern. Das heißt ganz konkret, dass bei solchen Produkten auch niemals die Quellen veröffentlicht werden. Wenn es denn die Firma dann doch für nötig hält, die Quellen ins Internet zu stellen, dann ist es keine kommerzielle Software mehr. Unabhängig davon muss man aber immer noch wissen, ob das Ding nur was kostet oder nicht. So, und da ist nun klar, dass StarOffice schon immer für den Endanwender kostenlos war und auch innerhalb der Schulen und Hochschulen für Ausbildungszwecke. Und seit das Sun übernommen hat, zum Ende vorigen Jahres, ist es prinzipiell kostenlos. So, das ist also schön, Sie brauchen nichts bezahlen. Bezugsquelle ist übers Netz direkt ein Webserver bei Sun. Oder was für Sie vielleicht sogar noch bequemer ist, wenn Sie im Laden ein Linux-Paket kaufen, dann kriegen Sie unter Umständen das StarOffice gleich mit und brauchen sich nicht um das Downloaden kümmern. Eine interessante Sache ist, dass Starface auch für andere Plattformen existiert. Es gibt also schon immer auch eine Windows-Version, die im Prinzip zu 99, irgendwas Prozent auch die gleiche Funktionalität hat. Nicht zu 100%, aber ausreichend viel. Die Frage ist natürlich, ob das gut oder schlecht ist. Also auf den ersten Blick, und ich muss gestehen, ich habe das früher auch so gesehen, kann man sagen, es ist schön, wenn ich das unter Windows auch machen kann. Bin ich ja doch unabhängig. Aber die Frage ist, ist das wirklich notwendig? Muss ich denn das machen? Wenn ich meinen Linux-Rechner habe, ist doch gut, dann bleibe ich bei Linux. Denn diese Unabhängigkeit und dieses Wechseln zwischen den Plattformen, das hat nämlich Nachteile. Und gerade bei StarOffice, wenn Sie das praktisch durchführen wollen, dann fallen Sie auf die Nase. Da haben Sie nämlich das Problem bei Grafikeinbindung. Also sprich, wenn Sie jetzt, wie wir das dann vorführen werden, ein Textdokument gestalten und ein Bild einbinden, dann haben Sie unter Windows und unter Linux oder den anderen Unixen, es gibt ja auch StarOffice für Solaris und so weiter, andere Grafikformate, die StarOffice versteht. Einfach weil es unter Windows eben andere Grafikformate gibt als in Unix. So, und damit können Sie dann ein Dokument, was Sie in der einen Umgebung gemacht haben, nicht mehr ohne weiteres dort rüberziehen in die andere Umgebung und dort einfach weiterarbeiten, dann klappt das nicht. Ein anderes Problem sind Fonts, die auch sehr betriebssystemabhängige Geschichte sind, die gar nicht so viel mit der Software zu tun haben, sondern mit dem Betriebssystem. Und das beißt sich dann auch. Also das ist gar nicht so erstrebenswert, dieses Hin- und Herhüpfen. Insofern ist es also wirklich eine Frage, ob das ein Vorteil ist. So, StarOffice ist nur ein echtes integriertes Paket. Das heißt, StarOffice ist eine Software. Es ist ein Programm, was man aufruft. Und damit hat man alle Funktionen, die diesem Office-Paket gehören, zur Verfügung. Mit den Vorteilen und den Nachteilen, wie ich vorhin sagte. Nachteile, Geschwindigkeit, Größe, Stabilität. Und das ist wirklich das, was man, dem muss man hier ins Auge blicken, wenn man damit arbeiten will. Damit muss man leben. Aber man kann es eigentlich doch mittlerweile ganz gut leben. So, die Herangehensweise an ein solches Programm, StarOffice, ist also das, dass man hier versucht, eine objektorientierte Denkweise dem Nutzer nahezulegen. Das soll Folgendes heißen. Bei den Einzelprogrammen, bei den Einzelwerkzeugen, war uns schon klar, wenn ich Tabellenkalkulation machen will, muss ich also genau das Programm aufrufen, das dafür notwendig und dafür zuständig ist. Das macht man hier nicht, sondern wie Sie hier oben in dem rechten Fenster sehen, gibt es dort Knöpfe für verschiedene Anwendungsfälle. Ich kann zum Beispiel dann anklicken, eine neue Tabelle anlegen, soll das heißen. Das heißt, damit, wenn ich das tue, damit wird dort intern dann das Programm aktiviert, was zur Erzeugung von Tabellen programmiert ist. So, wie das heißt und was das eigentlich ist, interessiert mich als Nutzer gar nicht, sondern ich sage dem Programm, was ich machen will. Und das Office-Paket weiß dann, wie es entsprechend reagieren muss. Also das ist so ein bisschen eine andere Denkweise, die aber an der Stelle schon wirklich sinnvoll ist. So, das StarOffice hat also wirklich viele Funktionalität und kann für verschiedenste Anwendungsbereiche benutzt werden, aber man hat unter Umständen auch schon wirklich Stabilitätsprobleme, dass das Ding mal abstürzt. Damit muss man leben. So, also wir müssen sagen, es ist im Moment die erste Wahl. Es gibt nichts geeigneteres, nach meiner Ansicht. Aber das noch soll deutlich machen, dass ich eben hoffe, dass die anderen vorher genannten Produkte da nachziehen und das damit überholen. So, und ein viertes integriertes Paket, AppLexWare, was auch eine schon ziemliche Verbreitung gefunden hat, was auch in verschiedenen Linux-Distributionen drin steckt, zum Beispiel bei SUSE. Ist auch eigentlich interessant. Ist zwar wieder eine kommerzielle Software, die in dem Fall sogar noch Geld kostet, allerdings indirekt. Es würde ihnen sowieso kaum gelingen, Obliquesware als Software zu kaufen, sondern über die Hintertür eben. Sie kaufen bei SUSE ein Paket Linux 99 oder wie das bis vor kurzem hieß. Und da ist das Obliquesware gleich mit drin. Und damit sind die Kosten, die sie bei SUSE dort bezahlen müssen, intern teilen sich dann ein Stück für das und ein Stück für was anderes. Es gibt, da ist gerade ein Versionswechsel im Gange, die Version 4, die eben die verbreitete ist, worauf sich auch meine Aussagen beziehen hier. Die 5 Beta habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich habe schon gehört, dass es die gibt. So, Obliquesware hat gegenüber StarOffice den Vorteil, dass es eine sehr schlanke Anwendung ist. Das soll heißen, es ist kein solches Monsterpaket, sondern es ist doch wieder mehr eine Zusammenfassung von relativ unabhängigen Programmen, die man auch einzeln starten kann. Indem man nämlich, wenn man Obliquesware als Programm aufruft, kriegt man ein solches Fenster aus 5 Werkzeugen. Und das sind 5 Programme. Also hier ist nichts von objektorientierter Herangehensweise, sondern hier macht es wieder andersrum. Ich muss jetzt sagen, also bitte, ich will jetzt einen Brief schreiben oder ich will hier Tabellenkalkulationen machen und dann muss ich eben auf diesen Knopf drücken und dann wird das entsprechende Programm gestartet und dann passiert das irgendwas. So, in dieser Version 5, bloß um das mal zu zeigen hier, da sieht dieses Startbild so aus, das passt gar nicht hier auf dem Bildschirm drauf. Das sind also nicht mehr 4 Einzelwerkzeuge, sondern, was weiß ich, 15 oder so, Größenordnung. Also das ist ein enormer Sprung. Ob sich das lohnt, dazu kann ich leider im Moment nicht sagen. In dieser Version 4 sind also hier diese 8 Bestandteile drin. Nicht nur die 4, die in dem Startfenster zu sehen sind, sondern es sind noch mehr. Da muss man dann halt wissen, wie man da rankommt. Die muss man einfach separat aufrufen. Von der Funktionalität her muss man sagen, dass das Obliquesware durchaus vergleichbar ist mit dem StarOffice. Es ist nicht schlechter. Es ist sicherlich auch nicht besser. Es gibt bei allen solchen Produkten immer Unterschiede. Wenn Sie in einer Zeitung, also in der CT oder IX oder ähnlichen Zeitschriften, solche Berichte lesen, Vergleich von verschiedenen Softwareprodukten, dann finden Sie also dort immer seitenweise aufgelistet irgendwelche Unterschiede. Das eine macht das und das andere macht es nicht und, oder anders und besser. Und unterm Strich muss man aber immer sagen, von Endnutzer ist das herzlich uninteressant. Die Grundmenge von Funktionalität, die der normale 0815-Nutzer braucht, die gibt es in jedem Programm. Und die möchte ich ja eigentlich hier heute bloß ansprechen. Irgendwelche Experten, die sehr ausgefallene, exotische Funktionen brauchen, ja, die sind mit solchen Programmen sowieso schlecht bedient. Sondern die sollten dann auch für Experten geeignete Software einsetzen und nicht so ein 0815 integriertes Paket. So, also aus meiner Sicht, Obliquesware ist wirklich auch gut geeignet für die Zwecke der Alltagsanwendungen. Und die Entscheidung für Sie, ob Sie nun das eine oder andere einsetzen, müssen Sie selber treffen. Aber die trifft möglicherweise auch jemand anders für Sie, nämlich derjenige, der bei für Sie das Paket packt. Das Linux-Paket, was Sie dann zu Hause haben und installieren. So, das waren also jetzt 4 solche integrierte Pakete. Und nun, wie gesagt, noch ein paar einzelne Programme, die interessant sind. Und da möchte ich das jetzt kurz machen. Ein erstes heißt Lux. Also das sind jetzt Programme, die alleine für Textverarbeitung benutzt werden können. So, Lux ist eine Software, die mir selber sehr am Herzen liegt, aber das liegt halt an meiner fachlichen Orientierung. Ich habe auch vorgesagt, zum 1. Linux-Tag darüber einen Vortrag gehalten, habe das vorgeführt. Das ist eine Software, mit der man sehr hochwertige Dokumente erzeugen kann. Und das ist also das, was ich vorhin versucht hatte, schon ein bisschen anzudeuten, für die doch fortgeschritteneren Nutzer, die also auch hochwertige Dokumente brauchen, beispielsweise Diplomarbeit schreiben für Studenten oder Promotionen oder sowas. Die sind dann auf solche Werkzeuge angewiesen, weil dort entsprechende Funktionalität vorhanden ist. So, ich brauche hier das nicht alles vorlesen, was hier dazu steht. Leider ist es so, dass dieses Programm, also leider aus meiner Sicht, noch relativ unbekannt ist. Selbst hier im Hause der TU gibt es also nicht allzu viele Leute, die damit arbeiten, trotz unserer Bemühungen. Ich finde es hervorragend, und wenn man sich eingearbeitet hat, wie die Denkweise ist, dann kann man wirklich gut damit arbeiten, damit umgehen. So, ein zweites, was eine Rolle spielt, schon vom Titel her auch bekannt ist, ist das WordPerfect. WordPerfect gibt es schon ewig. Das gibt es schon seit 15 Jahren als Software. Die Firma, die die Rechte daran hat, die hat mittlerweile dreimal gewechselt. Jetzt gehört zu Corel in Kanada. Ist natürlich eine kommerzielle Software, die auch Geld kostet. In jedem Fall, also auch für den Endnutzer, auch für Sie, Geld kosten würde. Insofern ist es wahrscheinlich kaum von Interesse. Aber WordPerfect als Software hat doch eine ziemliche breite Verbreitung gefunden. Weniger bei uns in Deutschland, sondern mehr in den USA. Dort ist es wohl im Umfeld des Universitätswesens die Standardsoftware für die Textverarbeitung unter Unix. So, und dann vielleicht bloß mal auf das letzte hier. TED ist etwas relativ Exotisches, was aber nicht heißen soll, dass das nicht auch interessant wäre für Sie. Es ist eine freie Software, von einem Holländer entwickelt, ist ein Texteditor, also ein Textformatierungsprogramm, relativ einfach, auch mit wenig Funktionalität, aber erstmal ausreichend für einfache Dokumente. Und das Besondere daran ist, dass dieses Programm als internes Datenformat RTF benutzt. So, Rich Text Format ist ein Format, was auch in der Windows-Welt eine große Bedeutung hat. Was also auch Word und andere Windows-Software-Programme benutzen können, problemlos. Insofern haben wir hier doch wieder eine Brücke über die Systeme hinweg und man könnte da also auf die Art und Weise schon guten Austausch machen. Also wenn Sie Interesse haben, sowas einzusetzen, wo also viel Schnickschnack zur Gestaltung von Textdokumenten, den Sie aber gar nicht brauchen, der hier weggelassen ist und dass Sie damit ein Programm haben, was sehr schön schnell und stabil ist, dann sollten Sie das mal ansehen und sollten damit arbeiten. So, gut, sehr gut, habe ich gesagt. Ja, zur Tabellenkalkulation kenne ich eigentlich nur noch ein separates Programm mit diesem Namen, XS. Wobei das, also es gibt noch mehr, aber das ist das, was ich selber kenne und was ich auch zum Teil benutze. Es ist aber eine kommerzielle Software, die Geld kostet. Und es ist gut geeignet für die Zwecke der Tabellenkalkulation und der grafischen Darstellung dann der Zahlendaten. Es gibt auch das wieder unter Windows und auch in anderen Unix-Systemen. Oh, muss man überlegen, ob das eine Rolle spielt. Ich meine, ich will ja hier an der Stelle nicht nur die Endnutzer ansprechen, die Linux zu Hause machen wollen, sondern unter Umständen auch eine Reihe von Studenten aus dem Hause her, für die also die Frage auch steht, eine Software zu benutzen, die zwar Geld kostet, aber ja nicht den Studenten selber, der sie hier einfach in dem Pool benutzen kann. Und für die ist also das Programm durchaus auch ganz wichtig. So, XFIG, dazu möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das wird dann der Andreas Müller ausführlicher vorstellen an dem Beispiel. Achso, da habe ich vorhin nicht gesagt, das Erste, was wir dann auch ausführlicher darstellen, das ist das StarOffice. Dazu kommen wir dann also im Anschluss. Ganz kurz noch zwei Worte zu den restlichen Dingen. Erzeugung von Präsentationen. Das ist eine Sache, die so häufig bisher gar nicht vorkommt, also Produkte dafür. Wenn Sie Windows kennen, ich will nicht sagen lieben, aber eben wissen, was es dort für Software gibt und Sie denken an Präsentationen, dann ist klar, das heißt dort, oh Gott, wie heißt es? PowerPoint, danke. So, und es gab bis vor kurzem, deshalb brachte ich das als Ausgangspunkt, es gab bis vor kurzem, bis vor, sagen wir mal, einem halben Jahr unter Unix nichts Vergleichbares. Aber seit einem halben Jahr gibt es zwei Produkte, das eine heißt P-Power 4, daher auch die Ähnlichkeit im Namen schon, basiert auf Java und hat eine sehr enge Verwandtschaft mit der mit Tesh und Lottisch, was ich jetzt an der Stelle aber auch nicht weiter ausweiten kann, was das so richtig bedeutet. Ich kann hier, das ist das Erfreuliche, ganz kurz vorführen, ich hoffe zumindest, dass es auch funktioniert, wie eine solche Präsentation aussehen würde. So, das ist also, obwohl das fast wie PowerPoint aussieht, das ist jetzt Linux, was wir machen. Das ist mit Linux erzeugt worden, das ganze Dings. Und funktioniert also genauso, dass man hier per Mausklick oder Tastendruck also den Text schrittweise sich anzeigen lassen kann. Dann kann man auch die Hintergründe manipulieren, solche Übergänge definieren. Und das wird also alles auf der Basis von Kommandos gemacht. Man muss also ein bestimmtes Kommando in dem Textquelle mit hinschreiben, die dann bei der letztendlichen Verarbeitung genau diese Effekte hier produziert. So, ich denke, das reicht zum Zeigen. Nee, das reicht nicht. Das muss ich so machen. So, das Magic Point ist das sowas Ähnliches, was aber weniger Funktion hat. Deshalb möchte ich es auch nicht weiter hier zeigen. Und dann nur noch zwei Produkte nennen, K-Organizer und Plan, die also für die Terminplanung gedacht sind, wo ich mir meine eigenen Termine eintragen kann und auch dann, wie ich das vorhin schon gesagt habe, automatisch informiert wäre, wenn ein solcher Termin herankommt. So sieht dann, hier sieht man doch gar nichts, so sieht dann ein fertiger Terminplan aus. Also das ist mein eigener von irgendeinem Datum, also die Daten, die drinnen stehen, sind nicht ganz reell. Können Sie jetzt nicht daraus schlussfolgern, was dort steht. Also dieses Fenster habe ich ständig auf meinem Bildschirm. Die Übersicht über den Monat. Ich kann mir auch ansehen, eine Tagesübersicht, was dort an Terminen ansteht. Und das Schöne dabei ist, man kann hier gleichzeitig mehrere Kalender behandeln, und zwar hierarchisch angeordnet. Also das heißt, es gibt erstmal einen privaten Kalender, in dem meine eigenen Termine drinstehen. Dann gibt es einen Kalender der Arbeitsgruppe, wo also auch meine Kollegen eintragen, wo wir dann gemeinsame Termine haben, Beratung und sowas. Und dann gibt es auch noch höhere, dann gibt es in UAZ eigenen Kalender, einen für die Leitungsebene und einen Kalender für die ganzen Urlaube und so weiter. Termine, die ich nicht immer sehen will, aber manchmal vielleicht doch brauche, wenn ich wissen will, ob einer an dem und dem Tag da ist. Das kann man also hier sehr schön kombinieren und wirklich gut damit arbeiten. So, das ist dieses Programm Plan. Auch das ist eine freie Software, die sich lohnt einzusetzen. So, damit bin ich jetzt erst einmal am Ende dieses ersten Teiles des Überblicks. Also ich muss es aber nochmal betonen, was mir wirklich wichtig ist dabei. Erstens ist es wirklich eine subjektive Angelegenheit. Es ist eine subjektive Sammlung und eine subjektive Bewertung. Wenn Sie anderer Meinung sind, dann tut mir es leid, dann müssen wir damit leben. Und es kann also wirklich jetzt nur ein Überblick gewesen sein, um Ihnen die Stichworte zu nennen. Und Sie haben nun aber nach wie vor das Problem, sich entscheiden zu müssen und dann spezielle Programme, die Sie einsetzen wollen, auch sich zu besorgen oder irgendwie Land zu holen und auf Ihrem Rechner einzusetzen. So, damit sind wir uns erstmal mit dem ersten Teil fertig. Wenn es dazu gleich Fragen gibt, denke ich, machen wir das trotzdem, auch wenn wir jetzt mit der Phaseneinteilung da nicht ganz konform gehen. Bitte. Ja. Was heißt nicht diese Vielfalt? Also das kann ich nicht so stehen lassen. Es Das sind ja verschiedene Dinge, die hier eine Rolle spielen. Das, was Sie mit Schriftarten meinen, wo Sie unter Word damit arbeiten können, das sind also die Fonts, die unter Windows installiert wurden, die dort eine relativ enge Bindung auch an die Textverarbeitung haben. Unter Linux haben Sie zunächst mal die Fonts, die Schriften zur Verfügung, die der X-Server Ihnen bereitstellt. Also das ist was ganz anderes, ganz andere Denkweise. So, wenn Sie jetzt konkret für Textverarbeitung Schriften suchen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie eine Software einsetzen, die nicht nur die Systemschriften benutzen kann, die vom X-Server, sondern auch noch beliebig andere. So, und da muss ich sagen, gibt es Software, zum Beispiel das Lux und das dahinterstehende Latisch, wo Sie Hunderte, Tausende verschiedene Schriftarten einsetzen können. Auch die, die Sie von Windows kennen. Es gibt Konvertierungsprogramme, die die TTFs in irgendwas konvertieren, was dann hier unsere Software verarbeiten kann. Aber das sind dann keine, die mit dem X-Server wieder eine Rolle spielen. Das muss man dann ein bisschen trennen voneinander. Aber prinzipiell kann man alles machen. Wissen Sie da was? Also als Hut kann ich da jetzt nicht was sagen, aber da, wenn man danach sucht, dann findet man mit Sicherheit was. Sie hat noch eine Frage? Ja, nicht wahr? Ja. Es gibt eine deutsche Version, ja. Gibt's, ja. Es ist sogar so, wenn Sie Lux installiert haben und Ihr Linux von der Sprachversion auf Deutsch umgestellt ist, dass Sie automatisch dann auch ein deutsches Lux haben. Also. Also es gibt, kann man unter 4.8 erklären, müssen wir jetzt nicht öffentlich machen. Okay, ich würde das erstmal jetzt abbrechen. Ich würde sagen, wir machen trotzdem 10 Minuten Pause, damit Sie auslüften können. Und wir machen 10.30 Uhr dann weiter.